Okay, dann fangen wir jetzt an, inshallah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nochmal, ihr Lieben. Wir machen heute weiter mit der Lektion 91. Ich habe leider noch nicht die Wort-zu-Wort-Übersetzung hochgeladen. Inshallah wird das, denke ich, ja, heute noch oder spätestens morgen hochgeladen, mit Allahs Erlaubnis. Und zwar befinden wir uns immer noch in Suratul A'raf, Lektion 91, Suratul A'raf, Vers 54 bis 72, in der es nochmal in Suratul A'raf, das ist eine mekkanische Sure, und in dieser Sura geht es vor allem um Tauhid, um Yawmul Ba'ath, also um die Auferstehung, um den, um Akhira, um das Jenseits und auch um die, wie man sagt, Ayyamillah, die Tage Allahs, also die Zeiten, in denen eben Großes geschehen ist, wo Allah subhanahu wa ta'ala sein Wirken eben ganz besonders gezeigt hat, und vor allem die, die Zeiten, wo bestimmte Völker eben von Allah subhanahu wa ta'ala bestraft wurden. Und dies wird dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam erzählt, einerseits natürlich um die Leute, und unter denen er Gewalt hat, um diese zu warnen, und andererseits aber auch um das Herz des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu stärken und zu festigen und ihn auch eine Art von Trost auszusprechen, anhand eben der früheren Beispiele, dass, schau mal, vor dir sind andere durch dasselbe, sogar vielleicht noch Schlimmeres durchgegangen, und am Ende war der Sieg und das, der gute Ausgang war immer für die, die gläubig waren. Und das ist eine Geschichte, die auch uns Trost spenden kann, und oder Geschichten, die uns Trost spenden können, und darum wird es in dieser Sura auch sehr viel gehen. Ja, das ist auch so ein Herzstück von Suratul A'raf, was eben auch typisch mekkanisch ist. Wir lesen also, A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Inna rabbakumullah. Gewiss, euer Herr ist Allah. Ja, allein diese Aussage ist schon so, das Wort Rabb stellt ja schon direkt eine Beziehung her, der euch erschaffen hat, der euch ja, von klein auf groß hochzieht und ernährt und euch versorgt und euch mit allem, ja, verseht, was ihr eben braucht, um zu wachsen. Und er besitzt euch auch, zu ihm werdet ihr zurückkehren. All das steckt in der Bedeutung von Rabb eben drin. Wahrlich, euer Rabb, euer Herr, in Wahrheit ist nur Allah. Wer ist Allah? Alladhi khalaqa as-samawati wal ard. Der, oder wir können auch sagen, derjenige, erschaffen hat die Himmel und die Erde. Also alles, was über uns ist und alles, was unter uns ist, alles, was um uns herum ist, ist alles von Allah erschaffen. Alles. Es gibt keinen Schöpfer außer Allah. Und deswegen ist er auch alleine unser Rabb. Und wie hat er das alles erschaffen? Fi sittati ayyamin, in sechs Tagen. Wörtlich, in sechs Tagen. Ayyam ist Plural von Yawm. Yawmun wäre Singular. Ayyam ist gebrochene Plural. Ayyamin, thumma stawa ala al-arsh. Und dann hat er sich über den Thron erhoben. Also euer Malik, euer Murabbi, euer Mudabbir. Diese Bedeutungen dieser Wörter habe ich ganz am Anfang im Koran euch schon einige Male erklärt. All dies ist für euch nur Allah, ist an sich nur Allah. Und Allah, in dem Wort Allah steckt wiederum drin, da gibt es verschiedene Meinungen. Manche sagen, Allah ist der Eigenname von Allah. Manche sagen auch, nein, das kommt von Al-Ilah. Al ist ja der Artikel und Ilah heißt der Gott. Ja? Und das würde dann bedeuten, Al-Ilah, der Gott, also der eigentliche, in Wahrheit anbetungswürdige, von dem man eben Nutzen und Schaden erwartet. Ja, Ilah ist eben vor allem auch jemand, der angebetet wird und von dem Nutzen und Schaden erwartet wird. Und das ist in Wahrheit eben auch nur Allah. Ilah bedeutet auch derjenige, dem man sich nähert durch Ibadah. Oder den man eben anbetet, für den man Ibadah macht, um sich ihn anzunähern. Das alles steckt in den Worten drin. Und da ist wieder, seht ihr, so wichtig, die Worte wirklich zu kennen, woher die kommen, was die eigentlich bedeuten. Weil dann in wenigen Worten, wenn man sich die Zeit nimmt und über diese nachdenkt, schon eine ganze, ja, so viel Einsicht gewonnen werden kann. Er ist es, der all das erschaffen hat, die Himmel, und As-Samawat kommt von Sumuv und bedeutet die Höhen. Ja, also der Himmel ist auch etwas Fassbares, aber bedeutet auch das, was eben hoch ist und die Höhen über uns sind, wal-Ardi, wal-Arda, und auch die Erde. Jetzt in unserer Erde natürlich, unser Erdball, auf dem wir alle wohnen, wird definiert ein Tag von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Das ist die Tageszeit. Und wenn wir darüber hinausgehen, ein ganzer Tag, 24 Stunden, das moderne Konzept von 24 Stunden, was gar nicht so modern ist, das gibt es auch schon sehr lange, das Konzept von 24 Stunden, dann ist das für uns ein Tag. Ja, von einem Sonnenaufgang bis zum nächsten Sonnenaufgang. In anderen Kulturen wird von Sonnenuntergang bis Sonnenuntergang gerechnet. Aber ja, das ist ungefähr alles dasselbe. Das ist so ein Tag. Aber bei Allah subhanahu wa ta'ala kann eben dieser eine Tag auch ganz anders sein. Ja, weil hier steht ja fi sittati ayamin, in 6 Tagen. Und wir fragen uns jetzt natürlich, okay, bedeutet das jetzt in 6 Tagen 24 Stunden? Wurde die gesamte Schöpfung erschaffen? Oder wie ist das jetzt genau gerechnet? Schaut mal, sogar außerhalb der Erdatmosphäre ist es sogar schon so, dass ein einzelner Tag, wenn wir jetzt rechnen von Sonnenaufgang bis Sonnenaufgang, ja, also dass der Planet sich einmal dreht und somit eben die Sonne an denselben Punkt wieder erscheinen kann, das wird quasi als ein Tag definiert. Wenn wir das als Definition von Tag nehmen, dann ist sogar in diesem Universum, in dieser Schöpfung, außerhalb der Erdatmosphäre sind auch schon ganz andere Berechnungen verbreitet. Zum Beispiel, auf dem Planeten Saturn dauert ein Tag, also ja, dass die Sonne wieder am selben Ort wieder erscheint, dauert circa 10 Stunden und 42 Minuten. Ja, also auch schon ganz anders als jetzt bei uns, wo es ja normalerweise 24 Stunden plus minus dauert. Ja, also da sehen wir schon, da gibt es ganz große Unterschiede. Auf anderen Planeten, was weiß ich, Jupiter oder andere Planeten, dauert es sogar vielleicht 3 Tage, bis ein Tag vergangen ist. Wir erfahren aus dem Koran, dass die Zeitrechnung bei Allah subhanahu wa ta'ala, also jenseits eben dessen, was wir hier in der Erdatmosphäre wahrnehmen können, ganz anders sein kann. In Surat al-Hajj, Vers 47, steht zum Beispiel: Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Und wahrlich, ein Tag bei deinem Herrn ist wie 1000 Jahre von dem, was ihr rechnet. Also, so wie ihr rechnet, wären das circa 1000 Jahre. In Surat al-Ma'arij steht, Vers 4, Ta'ruju al-Mala'ikatu war-Ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50.000 Sana. Die Engel und Jibril a.s. steigen zu ihm herauf an einem Tag, dessen Maß oder dessen Berechnung wie 50.000 Jahre ist. Also einmal haben wir 1000 Jahre, einmal haben wir 50.000 Jahre. Und diese zwei Verse lassen uns eben schon erkennen, dass die Zeitrechnung eben jenseits dessen, was uns eben hier in unserer Schöpfung gegeben wurde, ganz, ganz anders sein kann. Und deswegen haben manche Ulama eben gesagt, dass hier, wenn es heißt, fi sittati ayamin, dann sind das nicht unbedingt solche 6 Tage, wie wir sie kennen, sondern 6 Zeiteinheiten. Wie lang diese genau sind, Allah weiß es am besten. Ja, von uns war keiner mit dabei, als die Erde erschaffen wurde. Und keiner kann jemals mit Sicherheit sagen, genau so lang war es. Aber Allah lässt uns hier wissen, dass alles eben in Phasen erschaffen wurde, nach und nach erschaffen wurde. Bei Ibn Kathir lesen wir sogar weitere Details. Und Allah weiß am besten über diese, dass an zum Beispiel Sonntag wurde das erschaffen, Montag wurde das erschaffen und so weiter. Und Freitag wurde dann Adam alaihi salam erschaffen, also quasi als letztes. Ja, und Adam a.s. wurde als letztes erschaffen. Diese Tage, von denen Allah spricht, sind jeder so wie 1000 Jahre. Und Allah weiß es am besten. Ja, also diese Details stehen auch in den Athar. Bei Imam Ahmed wird überliefert von Abu Huraira, dass Allahs Gesandter sallallahu alaihi wasallam sagte, dass Allah erschuf den Staub am Samstag und er erschuf die Berge am Sonntag und er erschuf die Bäume an einem Montag und er erschuf Dinge, die unerfreulich sind, an einem Dienstag und er erschuf das Licht an einem Mittwoch und er verbreitete dann die Schöpfung überall an einem Donnerstag und er erschuf Adam a.s. nach Asr an einem Freitag. Und das war das Letzte, was dann erschaffen wurde. Samstag steht in einer anderen Überlieferung bei Ibn Kathir. Samstag hat Allah subhanahu wa ta'ala ja, nichts wurde erschaffen an dem Samstag. An dem Samstag. So, diese Details natürlich, was deren Authentizität angeht und deren Gewicht angeht, da gibt es natürlich Diskussionen unter den Ulama. Ich habe es jetzt einmal hier für euch erwähnt, aber es bleibt letztendlich eine Angelegenheit, über die nur Allah Genaueres wirklich weiß. Ja, wir können nur diese Vermutungen anstellen und Allah weiß am besten. Menschliche Zahlen sind also anders als so wie Allah, bei Allah eben die Zeitrechnung oder sogar für Engel vielleicht schon. Allah weiß am besten. Was wir hier nun verstehen, dass hier wird ja nun mal 6 Tage erwähnt, das steht ja da im Koran. Und eine mögliche Weisheit oder Lehre, die wir daraus ziehen können, ist, dass alles, was gut ist, ja, festgefügt ist, stabil ist, eine langzeitige Wirkung hat, eine langzeitige Fügung hat, dass das in Phasen und nach entsteht. Dass das nicht durch Chaos und durch Anarchie irgendwie dann entstanden ist, ja, wie manche Weltansichten das ja gerne sehen möchten, dass es irgendwie chaotisch alles herumfliegt und dann bumm, auf einmal ist alles in perfekter Ordnung eben vorhanden, sondern dass es hier eben in Phasen entstanden ist, nach und nach entstanden ist. Wir können vielleicht auch an dieses Hadith denken, was wir schon mal erwähnt hatten, dass die Voreiligkeit ist von Shaitan. Ja, vielleicht passt das hier auch, dass uns das eben klarer wird, dass dieses nach und nach erschaffen, obwohl Allah subhanahu wa ta'ala das nicht nötig hat. Er sagt kun, fayakun, er sagt sei und dann ist es, aber nichtsdestotrotz lässt er uns hier wissen, er hat all diese Dinge in 6 Tagen erschaffen. Und vielleicht ist darin auch eine Weisheit, dass den Menschen hier bewusst gemacht wird, wie Allah, unser Herr, alles für uns, der Mensch wurde ja auf die Erde geschickt, alles für den Menschen vorbereitet hat. Ja, wie wenn ein Gast dich besucht und bei dir dann zu Hause ist und du sagst ihm, guck mal hier, ich habe dein Zimmer vorbereitet, gestern habe ich extra Bettwäsche gekauft, damit die ganz neu ist und dann habe ich dies gemacht und guck mal hier, ich habe extra eine Ecke für dich freigemacht, damit du deine Sachen reinlegen kannst und der Gast freut sich dann. Ja, der Gast ist dankbar oder sollte dankbar sein. Warum? Alles wurde für ihn vorbereitet. Ja, und dieses Gefühl bekommen wir auch, wenn wir eben die Schöpfung betrachten und uns dann noch gesagt wird, dass alles ist nach und nach erschaffen worden, erst das und dann das und dann das, damit es eben ein starkes Gefüge wird, festgefügtes, stabiles, harmonisches Miteinander ist, in dem ihr dann leben könnt. Und dann heißt es, oder sagt Allah über sich selber, ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ. Und dann hat Allah sich, hier wird übersetzt, über den Thron erhoben. So, das Wort istawa ist eines der Wörter, die sehr, sehr vielfältig übersetzt werden können. Und je natürlich nach Schule, ja, nach Methodologie von der Schule, kann das auch manchmal eine Variation sein von Übersetzungen. Kleine Variation, jetzt nicht komplett unterschiedlich, aber das gibt es nun mal. Istawa kommt von Sin, Wow, ja. Sawa, das Wort haben wir schon in ganz vielen Ausführungen gehabt. Ja, wenn ihr da denkt, Sawa und Alehim, es ist gleich für sie. Ganz am Anfang von Surat al-Baqarah kam das über die Munafiqin, über die Kuffar wurde das gesagt. Sawa und Alehim, es ist gleich für sie, ob du sie warnst oder nicht warnst. Und dann auch über die Schöpfung haben wir schon einige Male gelesen, dass Allah alles geebnet hat. Daher kommt auch die Bedeutung von Sawiya oder Sawa, gleich machen, eben machen, geebnet machen. Und Istawa leitet sich eben auch aus dieser Wurzel ab und bedeutet auch in einem Sinne, wenn etwas gerade, richtig geebnet wird, aufrecht steht. Diese Bedeutungen leiten sich davon ab. Mit Allah kann es auch heißen, wenn etwas eben sich etabliert und fest wird, also zur Ruhe kommt. Mit Allah kann es auch heißen, wenn etwas fest wird, fest im Sinne von der Stand wird fest und etwas zur Ruhe kommt. Mit Allah wird zum Beispiel dieses selbe Wort auch für das Schiff von Nuh a.s. gebraucht im Koran. Wastawat alal judi. Und das Schiff von Nuh kam zur Ruhe, ja, oder etablierte sich, landete, wenn ihr so wollt, auf dem Berg Judi. Dasselbe Wort, ja, sich fest etablieren, diese Bedeutungen sind auch darin enthalten. Mit Allah kann dieses Wort aber auch heißen, über etwas vollkommene Kontrolle erlangen, über etwas überstehen, im Sinne von, dass du darüber stehst und Kontrolle darüber hast, das kann es auch heißen, und alles gleichermaßen zu deiner Verfügung, in deiner Kontrolle haben. Da kommt eben wieder diese Bedeutung von gleichermaßen. Also, ihr seht schon, das kann auch verwirrend sein. Deswegen nehmen wir jetzt die Übersetzung so, wie sie uns gegeben wurde. Ja, das kann, ich könnte jetzt noch 10 Minuten weitermachen mit den verschiedenen Aspekten dieses Wortes. Istawa bedeutet wörtlich auf etwas steigen, wie zum Beispiel auch auf ein Reittier steigen, sich auf etwas etablieren und festen Halt finden. Ja, also nicht, dass man vorher unbedingt jetzt keinen festen Halt hatte, aber für dieses Fest etablieren auf etwas. Dafür wird eben auch Istawa gesagt. Und es kann auch übersetzt werden als sich etwas hinzuwenden. Sich zu etwas wenden. Allah weiß es am besten, wie die Natur nun wirklich ist, wie die Wahrhaftigkeit nun wirklich ist von dem Etablieren Allahs auf seinem Thron, dem Wenden Allahs zu seinem Thron. Allah weiß es am besten. Wir wissen, es steht im Koran. Der Glaube daran ist wajib für uns. Es zu vergleichen mit einer menschlichen Handlung wäre falsch, wäre nicht in Ordnung, ist uns untersagt. Deswegen lesen wir in den verschiedenen Büchern von Aqida, von Ahl Sunnah wal Jama'a, dass der Iman an dem, womit Allah sich selber beschrieben hat, ist Muss für uns, ist Pflicht. Ja, weil Allah hat sich damit beschrieben. Allah sagt, er hat einen Thron. Allah sagt, er hat Istawa ala al-Arsh gemacht. Daran zu glauben, ist Pflicht. Das zu verändern oder zu sagen, nee, das ist nicht so gemeint, wie es da steht, wäre falsch. Das dürfen wir auch nicht machen. Aber es zu verbildlichen und zu sagen, ja, ich weiß genau, wie das ist genauso, wie wenn ich mich auf mein Pferd setze, das ist auch falsch. Also all diese Dinge vermeidend, sagen wir, wir glauben es so, wie es im Koran steht. Und Allah weiß am besten, wie es genau gemeint ist. Ja, da gibt es diese berühmte Aussage auch von Imam Malik, dass ein Mann kam zu ihm in seiner Sitzung und fragte, Kaifa, wie ist Dawa ala al-Arsh? Wie hat Allah sich auf seinem Thron etabliert? Kaifa ist Dawa? Wie hat diese ist Dawa gemacht? Und Imam Malik hat wohl geantwortet, dass al-Kaif ghayru ma'qul, dass das Wie ist nicht vom Verstand her begreifbar. Das können wir nicht beantworten, das Wie. Ja, weil weder sind wir mit dabei, noch können wir Allah erfassen, noch haben wir es gesehen. Das Al-Kayf ghayru ma'qul, wal-Istiwa'u minhu ghayru majhul. Aber dass er Istiwa gemacht hat, das ist bekannt. Ja, also wir wissen, dass er das gemacht hat, weil es im Koran steht. Das heißt, wir müssen das annehmen. Wal-Imanu bihi wajibun, und der Iman daran ist wajib, und die Frage danach ist Bid'ah. Ist eine Erneuerung in der Religion. Und das ist eine sehr umfassende und sehr prinzipielle Antwort von Imam Malik, die ihr auch durchgehend finden werdet, dass die Lehrer der Ahlus Sunnah wal Jama'a das auch so zitieren. Es gibt einige Unterschiede in den Schulen, wie sie das trotzdem dann auslegen, weil sie sich immer noch betrachten, dass sie innerhalb der legitimen Grenzen handeln würden. Aber das führt wirklich jetzt viel zu weit weg vom Thema. Das, was ich euch jetzt darüber gesagt habe, das reicht völlig, um inshallah im sicheren Rahmen zu agieren. Und es ist ja wirklich auch so, solche Fragen, ja, was ist Allahs Hand? Wie ist das Istawa ala al-Arsh? Ja, und so weiter. Wir können sie ja letztendlich nicht beantworten. Ja, wir wissen nur, im Koran steht, Laysa kamithlihi shay, nichts ist so wie Allah, aber er ist trotzdem allhörend und allwissend und ist Istawa ala al-Arsh. Und wir akzeptieren das. Ja? Und wir nehmen das so an. Allah hat sich eben mit diesen Worten offenbart, mit diesen Worten beschrieben. Das Wort Arsch übrigens, Thron, wird gesagt für einen solchen Sitz, also Stuhl, ja, auf dem man sitzen kann, der auch von oben ein Dach hat, ja, also auch von oben bedacht ist. Das ist klassischerweise, wenn man das Wort Arsch sagt, dann ist das damit gemeint. Und Allah weiß es am besten. Was macht Allah für uns? Er hat uns nicht nur erschaffen, fi sittati ayamin, und alles für uns erschaffen und dann auf die Erde geschickt. Nein, sondern er ist auch täglich da für uns und hält die Dinge am Laufen. Er lässt die Nacht den Tag überdecken. Also die Decke der Nacht, als ob die Dunkelheit der Nacht eben wie eine Decke wäre, die Tageshelligkeit an Nahar, sagt man für die helle Zeit am Tag. Wenn man ganzen Tag meint, würde man eher Yom sagen, also ein Tag, eine Nacht. Wenn man sagt an-Nahar, dann meint man damit die helle Zeit an einem Tag, die Tageszeit. Die Nacht und die Dunkelheit der Nacht bedeckt Yurshi haben wir schon einige Male gehabt. Das Wort Rishawa, merkt euch, Rishawa, über ihren Augen ist ein Vorhang. Die Nacht bedeckt die Tageshelligkeit, die Tageszeit. Yatulubuhu hathitha, wobei sie ihn eilig einzuholen sucht. Yatulubu kommt von Talaba, verlangen, suchen, streben. Und die Nacht oder die Dunkelheit der Nacht strebt nach ihm, nach dem Tag, nach der Tageszeit, hathitha, eilig, schnell, eifrig. Hathitha im Sinne von sari'an, schnell. Also eine ist immer hinter der anderen. Wenn die eine geht, kommt direkt die andere herbei. Es ist nie so, dass einer weg ist, Tag ist weg und die Nacht lässt auf sich warten. Das können wir uns gar nicht vorstellen, weil wir haben uns so an dieses Konzept gewöhnt, von dass eine immer ständig nach der anderen ist, eine löst automatisch die andere ab, dass wir es gar nicht uns anders vorstellen können. Aber hier erwähnt Allah uns das als eine Gnade, dass er das so erschaffen hat und auch als eine Eigenschaft der Nacht und des Tages, dass sie einander im Wechsel hinterher gehen und das eilig, eifrig und eilig bewerkstelligen. Hathitha kommt von Ha, Tha, Tha. Hatha heißt auch jemanden zu etwas motivieren. Ja, jemanden für etwas ereifrigen, Hatha, und eben Hathith heißt energetisch, ständige Bewegung, eilig, eifrig, das steckt in der Bedeutung von Hathith drin. Ja, also so ein Bild wird uns quasi gemalt, als ob die eine, die Nacht, der anderen ständig hinterherläuft. Und wiederum auch die Nacht, die Tageszeit, auch der Nacht. Also wie so ein Kreis, ja, das eine läuft ständig hinter dem anderen. Und das ist ja so, die Sonne scheint nie auf einmal auf die ganze Erde. Tag und Nacht wechseln sich immer ab. Und wir lernen also auch, Tag und Nacht, Dunkelheit und Helligkeit, sind nichts Stabiles oder Unbewegliches, sondern auch diese Dinge, die ja eigentlich so nicht fassbar sind, sind in ständiger Bewegung. Und das heißt also somit auch im ständigen Gehorsam. Ja, die bewegen sich ständig, immer dem Gehorsam Allahs heraus, dass sie genau dorthin gehen sollen, wo sie sein sollen. Und daraus kann der Mensch schon alleine so viel lernen. Ja, eins kommt nach dem anderen, keins kommt zu spät. Wenn eines weg ist, ersetzt das andere das sofort. Und das ist von den Zeichen Allahs. Ja, und solche Ayat gibt es im Koran sehr, sehr viele, wo Allah über den Wechsel des Tages und der Nacht spricht und uns unsere Dankbarkeit dadurch erregt. In Surah 36, Vers 37 bis 40 lesen wir zum Beispiel: وَآيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارُ. Und für sie ist ein Zeichen die Nacht, aus der wir den Tag herausziehen. فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ. Und dann sind sie solche, über die Dunkelheit ist. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ عَزِيزِ الْعَلِيمِ. Und die Sonne eilt oder geht, läuft auf einen Standpunkt für sie hinzu, also die ist ständig auch am Bewegen, und dies ist die, die Schätzung des Allmächtigen, des Allwissenden, und die Eier gehen dann weiter, und am Ende heißt es: وَكُلُّمْ فِي فَلَكِنْ يَسْبَحُونَ. Und alle diese Himmelskörper, sie fliegen. Ja, sie fliegen in ihren Orbit, in ihrem Bewegungskreis ständig umher. Kullum fi falakin yasbahun. Also alle sind in ständiger Bewegung, sogar die größten Himmelsplaneten und Sterne wie Sonne, Mond und all die anderen, die auf ständigen Kreisen sich nicht wegbewegen davon und ständig in Bewegung sind. Wie viel kann der Mensch daraus lernen, der ein bisschen was tut und lange müde ist, wenn er mal Allah gegenüber etwas getan hat, was Gehorsam oder Rechtschaffen oder Frömmigkeit war. Ja, und diese Himmelskörper, die, Hathitha, und im absoluten Gehorsam. Und so gehorsam, dass sogar im Koran heißt es, وَلَا لَيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ. Und die Nacht holt den Tag nicht ein. Also die bleibt schön an ihrem Platz und immer hinter dem Tag. Und der Tag immer hinter der Nacht. Die eine holt nicht den anderen ein und keiner kommt irgendwie in Unordnung mit dem anderen. Die arbeiten zusammen in kompletter Harmonie. Möge Allah uns das auch eingeben. Ja, der eine macht dem anderen Platz, obwohl alles in Bewegung ist. Ja, und das ist wirklich so. Nichts in der Schöpfung ist so, dass es sich nicht bewegen würde. Nichts. Nichts in der Schöpfung ist still, ist regungslos. Nichts. Nichts, nicht das Geringste, sogar unsere Atome, wenn ihr die aufmacht und spaltet, werdet ihr sehen, dass darin die Elektronen und Neutronen sich in ständiger, zittrigen Bewegung, auch ständig in Bewegung sind. Alles hat seinen Bewegungsbereich. Ja, und wir lernen also darauf, dass Leben hat mit Bewegung zu tun. Bis zum Tod. Bewegung und Aktivität hört erst mit dem Tod auf. Und das kann nicht sein, gesund sein für einen Menschen, dass er für sich immer nur Ruhe sucht. Ja, wie unsere Älteren pflegten immer zu sagen, früher, wenn ihr mal eure Großeltern mal fragt oder, ja, das Leben ist Arbeit. Ja, das ist natürlich jetzt so ein abgenutzter Satz und manchmal kann das auch einem zu viel werden, ist ja gut und man muss sich natürlich auch erholen. Das hat auch Platz im Leben, natürlich, auf jeden Fall. Aber da ist schon ein Stückchen Wahrheit darin. Im Koran heißt es auch, der Mensch wurde in Mühsal erschaffen. Ja, also darin steckt schon eine große Wahrheit, wer das akzeptiert, dass das Leben eben heißt, von einer Phase in die nächste übergehen, von einer Mühe zur nächsten gehen, Änderungen akzeptieren. Der es akzeptiert, dass er nicht bewegungslos sitzen kann und nur darauf warten kann, dass alles ihm in den Schoß gegeben wird und ja, dass er eigentlich hier ist, um auszuruhen. Ja, wer das eben akzeptieren kann, der wird sich der Schöpfung und dieser ganzen Harmonie, darin wird er harmonisch sein mit dem Schöpfungsplan. Und wir lernen daraus aber auch, dass nur sich zu bewegen und aktiv sein, ohne dabei Allahs Zufriedenheit zu beachten, ist auch Leere. Ja, denn alles um dich herum, von den größten Himmelsplaneten bis hin zu deinen Elektronen in deiner Atom, ja, in deiner Zelle deines Körpers, alles ist in Bewegung gemäß der Zufriedenheit Allahs, gemäß seinem Gehorsam. Ja, und wenn du als Einzige dagegen handelst, das kann nicht gut ausgehen. Ja, wenn alles andere agiert nach seinem Befehl. Allah lahul khalqu wal amru, tabarakallahu rabbul alamin. Das sind so große Verse, die haben sehr viel Gewicht, wo Allah ja, sich selbst lobpreist und uns dazu auffordert, dass wir ihn lobpreisen. Davor hieß es noch, den Teil habe ich nicht gelesen, wal-qamara wan-nujuma musakharatun bi-amri. Und der Mond und die Sterne, sie alle sind durch seinen Befehl dienstbar gemacht. Musakhar, das Wort hatten wir auch schon einige Male. Sin-khara, sakhara heißt jemanden unterwerfen oder dienstbar machen. Ja, wenn jemand dir zur Verfügung steht. Also, wer von uns, ja, mit all unserer Technologie und all unserem Wissen, und jetzt wir ja sowieso nicht, ne, aber wirklich jetzt die größten wissenschaftlichen Errungenschaften, die es in den meistentwickelten Ländern jetzt geben mag, ja? Aber welche Macht könnte den Mond und die Sterne uns dienstbar machen, wenn Allah das nicht für uns getan hätte? Ja, dass der Mond uns Licht spendet, dass wir dem Mond gemäß unsere Zeit, den Monat berechnen können. Dass er bestimmte Phasen hat, nachdem wir uns orientieren können. Dass die Sterne bestimmte Fixpunkte haben, oder es erscheint uns so, dass sie bestimmte Fixpunkte haben, damit wir uns ja, daran navigieren können, reisen können, zu Wasser und auch in der Luft. Heutzutage auch Piloten, ja, wenn bei denen die Maschinen ausfallen, orientieren sie sich an den Sternen. Bi amrihi, alles mit seinem, durch seinen Befehl. Allah lahul khalqu wal amru. Ja, Allah ist Harf Tanbih. Das soll Aufmerksamkeit erregen, das hört, hört, ja, hört gut zu. Ist es nicht so? Allah, Allah lahul khalqu wal amru. Hört, hört, für ihn ist die Schöpfung und der Befehl. Voller Segen, segensreich ist Allah, tabarakallahu, rabbul alamin. Segensreich ist Allah, der Herr der Weltenbewohner. Das sind auch alles wieder so gewichtige Worte, darüber könnte man jetzt auch schon wieder so lang reden. Also Al-Khalq, sagen manche der Ulama, ist alles, was unter dem Thron Allahs ist, ja, die Schöpfung. Und Al-Amr ist alles, was jenseits oder über dem Thron ist. Das werdet ihr bei manchen Ulama lesen. Andere sagen auch, dass Khalq und Amr unterscheiden sich insofern, dass Amr, der Befehl Allahs, ist, dass er schafft und er schafft nur durch seinen Befehl. Da haben wir also keinen Zeitplan, da haben wir keine Phasen, da haben wir keine, dass etwas von einer Phase in die nächste übergeht, sondern wir haben Kun, sei und es ist. Allah befiehlt und es existiert, was er befohlen hat. Das ist Amr. Alamul Amr. Ja, die Welt, die durch Amr existiert. Und dann haben wir eben die Alamul Khalq, die Welt der Schöpfung. Diese Unterscheidung werdet ihr auch bei manchen Ulama finden. Und Khalq bedeutet eben auch, dass Allah etwas erschafft aus etwas anderem. Ja, von einer Phase in die nächste. Wie zum Beispiel ein Mensch, der wächst 9 Monate im Bauch seiner Mutter. Davor war er Flüssigkeit, davor war er Atome, davor war er das. Also eine Phase in der anderen. Da spielen Phasen, also Zeit, auch eine Rolle. Und auch das ist nur für Allah allein. Ja, also das ist eine kleine Unterscheidung. Letztendlich spielt es keine Rolle. Letztendlich ist Allah der einzige Schöpfer und auch der, dessen Befehl gilt. Allah lahul khalqu wal amru, segensreich. Tabaraka. Tabaraka kommt von Baraka, wie wir auch sagen, Barakallahu fiek. Ja, diese Dua sprechen wir auch füreinander, als ein Danke quasi oder als eine Dua einfach für Segen. Baraka oder die Wortwurzel selber bedeutet wörtlich, Birka, das Wort bedeutet, dass ein Kamel sich niederkniet und auf seine Brust legt. Und für die Araber war das Niederknien des Kamels, also wenn ein Kamel in deinem Haus bleibt, ja, so bildlich quasi gesprochen, dann ist das ein Zeichen von allem Guten, was dir passieren kann. Ja, das bedeutet Wohlstand, das bedeutet Versorgung, das bedeutet, du bist unabhängig, du kannst jetzt reisen, du hast ein Transportmittel. Das war Zeichen von Wohlstand. Wie für uns heute Währung Zeichen von Wohlstand geworden ist oder vielleicht Gold oder andere Wertgegenstände, so waren für die Araber damals eben ja, das Dasein des Kamels als ein Zeichen von Wohlstand eben. Daher kommt das Wort Birka oder leitet sich aus der Wortwurzel ab. Und daher haben wir dann eben Baraka, Segen. Und Segen bedeutet wörtlich, das Wort Baraka oder Barakat bedeutet wörtlich vermehren, das Mehrwerden. Ja? Dass etwas Gutes, ist damit gemeint, mehr wird. Dass man viel von etwas hat. Baraka bedeutet auch, dass etwas ständig da ist, also immer weitergeht. Und mehr wird auch noch dabei. Ja, also viel, üppig, wenn etwas auch zum Beispiel stabil ist, diese Bedeutung steckt auch in Baraka drin. Und daher haben wir dann eben das Wort Barakatun, wie wir es heute gebrauchen, Segen, alles Mögliche an Gutem, auch manchmal für das göttliche Gute. Also wenn Allah etwas gut gibt, etwas Gutes gibt, das nennen wir Baraka. Okay? Das ist also die Bedeutung von Baraka. Und Tabaraka bedeutet dann, dass Allah segensreich ist, also voller Khair, voller Größe, voller Ihsan. Alles Gute ist in Allah. Fatabarakallahu, voller Segen, segensreich ist Allah. Rabbul Alamin, er ist der Herr der Weltenbewohner oder auch der Welten. Es wird eine Dua überliefert vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, Abu Darda überliefert, bei Ibn Kathir könnt ihr das lesen, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Dua machte: Allahumma lakal mulk, Allahumma lakal mulku kulluh, wa lakal hamdu kulluh, wa ilayka yurja'u al-amru kulluh, as'aluka min al-khayri kullihi, wa a'udhu bika min al-sharri kullihi. Sehr schöne Dua, die hier auch passend scheint. O Allah, dein ist das gesamte Königreich, dein ist das gesamte Lob. Zu dir kehren all die Angelegenheiten zurück, ja, weil wir haben ja eben gelesen, lahul Amr, und ich bitte dich um alles Gute. Und ich suche Zuflucht bei dir vor allem Übel. Also wer diese Dua macht, der hat, glaube ich, alles abgehakt, was man so fragen kann. Ja, da ist wirklich alles schon enthalten. Was lernen wir also aus dieser einen Aya? Dass Erfolg, Harmonie, Gelingen ist dort, wo nach Allahs Gebot gehandelt wird. Das bringt uns die Schöpfung bei. Dann lernen wir auch, dass alles in der Schöpfung ist in Bewegung, eine Art von Mühe. Auch wir müssen uns bemühen und eilig unserem Ziel entgegengehen. Das können wir auch daraus lernen. So wie die Sonne, wie der Tag und die Nacht eilig dem Ort entgegeneilen, den Allah für sie geschrieben, befohlen hat. Dann auch eifern für das Gute. Wie von Ibn Mas'ud wird eine Überlieferung, die finde ich so wirklich treffend, also auf den Punkt gebracht. Ibn Mas'ud radiallahu an sagte mal, dass ich hasse es oder hasse es vielleicht stark, ich verabscheue es am meisten. Ibn Mas'ud sagt, radiallahu an, ich verabscheue es am meisten, oder der Mensch, der mir am meisten verabscheut ist, so, ja, abradun nas, so ungefähr sagt er, wenn ich jemanden sehe, der weder damit beschäftigt ist, etwas für diese Welt zu tun, noch damit beschäftigt ist, etwas für sein Jenseits zu tun. Also der gar nichts macht. Weder hilft er sich hier, noch bereitet er sich vor für das nächste Leben. Ja, also der weder noch, der einfach nur so dahin sich verschwendet, all die Talente und Möglichkeiten, die Allah ihm gegeben hat, das war für den berühmten Sahabi Ibn Mas'ud, war das verabscheuungswürdig. Und das zeigt uns ja auch schon sehr viel über die Mentalität und die Einstellung der Sahaba, was sie von sich und ihrem Leben erwarteten und ihrer Umgebung auch erwarteten, möge Allah uns dementsprechend formen. Ja, und deswegen sagt man ja auch, wer men jadda wajada, ja, wer sich bemüht, der findet auch. Ja, also wenn du dich in einer Sache bemühst, dann wirst du das auch vorfinden. Und deswegen, unsere Ulama erklären uns immer wieder, ja, hört mal die Durus, da wo die Ulama auch schimpfen und die auch versuchen zu erziehen, dass sie sagen, da schaut doch mal auf die entwickelten Länder, ja, die Dinge für die, die sich bemühen, die kriegen sie auch. Ja, Akhira bemühen sie sich nicht unbedingt, also kollektiv gesehen nicht, im Einzelnen vielleicht schon, aber kollektiv gesehen eher nicht. Und deswegen wird das ein anderes Thema sein, aber was Sauberkeit angeht oder bestimmte Produktion von bestimmten Dingen angeht, das schaffen sie schon. Ja, weil wer sich bemüht für etwas, das ist das Gesetz dieser Welt, Allah hat diese Welt mit bestimmten Gesetzen erschaffen, der findet das dann dementsprechend auch vor. Ja, und der Muslim tut eben dasselbe auch für sein Jenseits und auch für das Gute im Diesseits. Dann können wir hieraus auch lernen, dass alles in Phasen erschaffen wurde, dass auch ein Gesetz von Allah, die Sunna Allahs, dass die Khalq, ja, die Schöpfung funktioniert so und Amr eben auch, dass Allah durch Kun natürlich auch erschaffen kann. Ja, wie gehen wir jetzt um damit? Ja, nach so viel Lobpreisung und dass Allah voller Segen ist, wie ist dann unsere Beziehung zu diesem Herrn? Ud'u Rabbakum tadarru'an wa khufya. Und erinnert euch nochmal, die Araber der Jahiliya, die haben nicht unbedingt verweigert, dass Allah der Schöpfer ist. Wenn man sie fragen würde, wer hat alles erschaffen, hätten sie gesagt, Allah. Ja? Aber wenn es dann um die Anbetung ging, haben sie andere ihm beigesellt. Und hier wird uns gelehrt, dass schaut mal, Allah ist der, der all das tut. Allah hat das alles für euch gemacht. Deswegen, udu'u rabbakum, ruft dann auch nur euren Herren an. Und zwar wie? Tadarru'an wa khufya. In Unterwürfigkeit, flehend und auch im Verborgenen. Das Wort Tadarru'an kommt von Dat Ra'ain. Das Wort hatten wir auch schon mal. Das wird jetzt immer wieder so sein, dass wir die meisten Wörter schon hatten. Oder viele schon hatten. Tadarru'an hatten wir auch schon. Das bedeutet unterwürfig, dass man dem anderen, also in diesem Fall Allah, seine Schwäche und gering, nicht Wertigkeit, aber seine Demut und seine Erniedrigung, jetzt im positiven Sinne, ja, sich erniedrigen vor Allah, dass man die zeigt vor Allah. Die eigene Schwäche und Unfähigkeit eingesteht vor Allah und demütig fleht. Das ist Tadarru'an. Wie sollen wir Dua machen? Und jetzt überlegt mal, wann haben wir alle kollektiv, letztes Mal so zu Allah Dua gemacht. Ja, unterwürfig flehend. Unsere Unfähigkeit und Schwäche und Erniedrigung eingestehend. Zugebend vor Allah. Ja, so macht Dua zu Allah. Und nochmal, wenn im Koran steht Udu'u, dann kann das wörtlich gemeint sein, also macht Dua. Und damit kann auch die Ibadah allgemein gemeint sein. Ja, also das wird meistens so gesagt, dass wenn ihr Ibadah macht, macht so, aber hier auch natürlich macht Dua auf diese Art und Weise. Also Allahs Größe empfindend, die eigene Geringheit empfindend, so Dua machen. Tadarru'an. Deswegen haben wir gelernt, die Ulama sagen auch, dass Allah akzeptiert nicht die Dua eines Herzens, welches in Rafla ist, unachtsam. Ja, was selber nicht weiß, was es gerade gesagt hat, geschweige denn, dass die Dua bei Allah ankommt. Allah weiß, was wir gesagt haben, aber die Dua ist nicht stark, die gelangt gar nicht zu Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khufyatan und im Verborgenen, leise. Ja, wie man manchmal im Herzen auch Dua macht. Das soll man auch machen. Ja, Khufya, also nicht laut, sondern im Herzen, wie Zakaria a.s. im Koran auch beschrieben wird, dass Nida'an Khafiya, er rief Allah mit einem leisen, verborgenen Anrufen an. Auch das soll man machen. Ja, also gerade das laute Dua machen ist nicht unbedingt erwünscht. Ja, ich will jetzt nicht sagen, es ist verboten oder sonst was, Hauptsache man macht Dua, ist ja gut, aber bei laut Dua machen und sogar schreien, da ist dann eben etwas, wo bestimmte Grenzen eben berührt werden können. Sagen wir mal ganz vorsichtig. Manche Ulama haben auch Tadarru'an wa Khufya erklärt, das fand ich sehr schön, dass Tadarru'an ist die Demut in deinem Äußeren, dass du dich äußerlich auch demütigst vor Allah. Und Khufyatan ist die Demut im Inneren, im Herzen. Und beides soll demütig sein vor Allah. Beides soll vor Allah demütig sein. Ja, also das Erniedrigen und die Demut und die Furcht und die Unfähigkeit, das ist Tadarru'an wa Khufya, ist, dass man geheim mit Allah spricht. Ja, und warum ist das auch so gut, dieses geheim mit Allah sprechen, Khufya von Khafi, verborgen sein, dieses Israr, also diese geheime Unterredung mit Allah haben, dass darin kein geringster Anteil von Riya enthalten ist. Und wie viele Taten gibt es wohl, die wir an einer Hand abzählen können, möge Allah uns vergeben, die ganz frei sind von Riya. Möge Allah uns vergeben. Ja, und wenn man geheim, also leise mit Allah spricht, keiner kriegt das mit, dann ist das eben wirklich ganz rein und voller Ikhlas mit Allahs Erlaubnis. Und dann heißt es, innahu la yuhibbul mu'tadin, gewiss, er liebt die Übertreter nicht. Das hatten wir ja schon oft, dass Allah die Übertreter nicht liebt, das haben wir verstanden, allgemein, dass jemand, der die Grenzen übertritt, sei es Allahs Grenzen oder auch die Grenzen gegenüber anderen Menschen, übertritt, Allah liebt das nicht. Ja, man verliert also die Liebe Allahs, wenn man Grenzen übertritt. Das wissen wir. Aber hier im Kontext von Dua, ja, das macht Dua, Allah liebt die Übertreter nicht. Was bedeutet das? Die Ulama sagen, dass hier ist das Übertreten einerseits die Übertretung in der Dua gemeint, das werde ich gleich erklären, und das Übertreten allgemein, was ich eben erklärt habe, dass man die Grenzen übertritt. Beides ist gemeint. Wie kann man in der Dua I'tida machen? Übertreten. Die Ulama sagen, dass man zum Beispiel etwas fragt, was nicht ja, möglich ist. Ja, so, dass man quasi so ein bisschen spielt mit der Dua. So ein bisschen unernst ist. Ja, oh Allah, ich will ewig in dieser Dunya bleiben. Oh Allah, ich will ein grünes Marsmännchen kennenlernen. Ja, oder ich möchte, dass ich morgen aufwache als Präsident von, was weiß ich, ja, irgend so einem Land. Solche Duas, wo man selber schon unernst ist und ja, um etwas bittet, was die Sunna Allahs uns zeigt, dass sowas ist nicht möglich. Also so ein bisschen spielerisch und unernst in der Dua sein oder Allah nach etwas fragen, was natürlich, Allah kann das machen. Ja, da kommt wieder diese Frage, wieso kann Allah das nicht machen? Doch, aber warum sollte er das für dich machen? Ja, also warum kommst du auf die Idee, dass das für dich möglich sein könnte? Und deswegen so Unernsthaftigkeit in der Dua soll man vermeiden. Oder auch das, was man weiß, dass das selber ja unmöglich ist. Etwas Unmögliches fragen, wie ich eben erwähnt habe. Oder auch, die Ulama geben auch als Beispiel, dass man darum bittet, dass man die Stufe der Propheten erreicht in Akhira. Ja? Obwohl, das habe ich jetzt nicht bei allen Ulama gelesen, aber einer hat das als Beispiel gegeben, dass man so etwas bittet. Natürlich wollen wir von Allah die höchsten Stufen bekommen, aber dass man was vielleicht damit gemeint ist, dass man etwas Unangemessenes fragt, ja, wofür man sich selber auch nicht wirklich einsetzt und man möchte quasi durch die Dua etwas bekommen, was die Taten nicht mal im Geringsten rechtfertigen würden. Allah weiß am besten. Und I'tida in der Dua kann auch bedeuten, dass man seine Stimme erhebt und sehr laut oder sogar schreit in der Dua. Ja, das widerspricht auch eben der Demut in der Dua und das sollte man also vermeiden. Das wird auch erklärt, bedeutet das Übertreten in der Dua. Dass man laut Dua macht. Es wird in Sahih Muslim und Sahih al-Bukhari überliefert, dass bei einer Gelegenheit, das war als der Prophet Sosem mit einigen Sahabern unterwegs war, auf einer Reise, und da gab es einige, die ihre Stimmen erhoben mit Dua, und laut Dua machten, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wandte sich zu diesen und sagte, oh ihr Menschen, irba'u ala anfusikum. Irba'u bedeutet so viel wie, macht es euch selber einfach. Ja, macht es euch selber angenehm, macht es euch einfach. Wahrlich, ihr ruft nicht jemanden, der taub ist oder abwesend ist. Also ihr müsst nicht so schreien, ihr ruft nicht jemanden, der taub oder abwesend ist, sondern ihr ruft den an, der allhörend ist und nahe ist. Ja, allhörend und nahe. Und deswegen gehört es eben, wie wir eben erklärt haben, zum Adab in der Dua, dass man auch, natürlich muss man nicht jetzt nicht immer nur im Verborgenen Dua machen, also im Herzen, man kann auch leise reden, aber das Schreien in der Dua, das sollte man vermeiden. Die Ulama erklären auch, dass das Schreien in der Dua natürlich auch die Gefahr birgt, dass man in der Dua Ria macht, Augendienerei betreibt, und um sich vor dieser Gefahr zu schützen, allein sollte man das vermeiden. Und ich finde auch wirklich hier sehr schön, dass diese Person, die uns also hier gemalt wird, gezeichnet wird, gezeigt wird, wie der Muslim eben Dua machen sollte und was eben zum Adab gehört und was eben nicht. Es wird uns schon eine sehr gefasste Person gezeigt, ja? Also nicht verklemmt, aber gefasst, ja? Dass sie in allen Lebenslagen auf ihren Adab achtet. Auf Adab achten. Ja, und das nennen wir ja erzogen sein, ja, zivilisiertes Benehmen, was wir halt mit modernen Vokabeln eben bezeichnen, ist eigentlich letztendlich Adab. Das Wissen, wie man sich benimmt. Das Wissen, wie man sich benimmt, letztendlich, um Allah subhanahu wa ta'ala zu gefallen, ihn zufrieden zu, seine Zufriedenheit zu erwerben. Dann, die Ulama erklären auch, dass die I'tida in Dua wäre zum Beispiel auch für etwas bitten, was schädlich ist, etwas bitten, was verboten ist, dass man zum Beispiel oh Allah macht, dass die und die sich scheiden lässt, ja, oder so schlimme, schlechte Sachen, schädliche Sachen. Bedingungen zu stellen in der Dua sollte man auch nicht machen. Das ist jetzt alles von den Ulama, ja, die Erklärungen, was man eben in der Dua auch so vermeiden sollte. So zum Beispiel, wenn, ja, Rab, mach das so und so für mich, wenn nicht, dann bete ich nicht mehr. Ja, oder ich bete nur fünfmal, wenn ich das und das bekomme. Solche Verhandlungen mit Allah zu stellen, das entspricht alles nicht dem Adab der Dua. Und natürlich auch, Allah liebt nicht die Übertreter, ist auch hier allgemein gemeint, dass man eben allgemein nicht die Grenzen Allahs gegenüber Allah, sein Recht und auch die Rechte der Menschen, dass man diese nicht übertritt. Die Ulama erklären uns auch, dass wenn man Dua macht, sollte man mit Sabr Dua machen, nicht eilig Dua machen und dann, wenn es nicht sofort passiert oder nicht genauso passiert, wie man wollte, die Hoffnung verlieren und den Glauben daran verlieren und verzweifeln. Man sollte niemals müde werden, Dua zu machen. Ja? Nicht, dass jemand diese Aya hier falsch versteht. Okay, ich soll Dua machen, danach steht Innallaha, gewiss, er liebt nicht die Übertreter. Das heißt bestimmt, ich soll nicht zu viel Dua machen. Ja, nein, um Gottes Willen, das heißt es nicht. Dua ist einer der Ibadat, die man bestimmt nicht zu viel machen kann. Ja, also, oder kaum. Ja, also die sollte man wirklich sehr, sehr viel machen. Wie gesagt, man soll nicht müde werden, Dua zu machen, auch ruhig dieselbe Dua immer wieder machen, mit der festen Überzeugung, dass Allah sie annehmen wird. Obwohl, das auch müssen wir natürlich schon die Mitte auch treffen. Es gibt natürlich Fälle auch, wo jemand zu lang oder zu viel Dua in dem Sinne machen kann, dass seine Dua einfach zu lang ist. Ja, wenn jemand zum Beispiel jetzt im vorbetet, ja, und er macht Dua für alle anderen oder in einer Sitzung von Koran und am Ende macht jemand Dua und der macht jetzt 3 Stunden am Stück Dua. Das wäre auch natürlich nicht in Ordnung. Er achtet nicht auf den Zeitplan der anderen Menschen oder auf die Fähigkeit der anderen, da mithalten zu können. Das ist natürlich auch etwas, was vermieden werden sollte. Ja? Und auch allgemein lernen wir, dass nochmal hier der Kontext, Dua, und dann Allah spricht über Übertreter. Dass der Übertreter, seine Dua wird nicht akzeptiert zwischen ihm und Allah, ist wie ein Vorhang, ist wie eine Trennung, denn der Zalim, solange er Dhulm macht, so sagen die Ulama, Allah weiß es am besten, seine Dua wird nicht akzeptiert. So sagen manche der Mufassirin, dass hier also auch Dhulm gemeint ist und dass man seinen Dhulm also lassen soll, damit die Dua akzeptiert wird. Und Allah weiß es am besten. Ja, möge Allah uns auch bewahren, dass wir zu denen gehören, die vor allem dann inbrünstig und viel Dua machen, wenn sie in einer Härtelage sind. Ja, wie bei einem habe ich gelesen, dass die Propheten sind die Art von Menschen gewesen, die in allen Lebenslagen Allah immer nah waren und in allen Lebenslagen Allah so angebetet und so Dua gemacht haben, ja, mit voller Inbrunst und voller Aufmerksamkeit und so weiter. Aber dass leider viele Menschen eher zu der Kategorie gehören, dass sie erst dann inbrünstig, flehend Dua machen, wenn es ihnen schlecht geht. Möge Allah uns bewahren. Da habe ich wirklich gedacht, dann, ja, wie traurig, was für eine traurige Erkenntnis über uns selber, dass wir erstmal ja etwas Schlimmes erleben müssen, damit wir dann endlich mal ja mit Tränen oder flehend Allah anbeten. Möge Allah uns beschützen und uns in allen Lebenslagen wirklich zu denen gehören lassen, die inbrünstig und ehrlich und aufrichtig Dua machen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته